Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Ladies and Gentlemen, Folge 50 der Erfolgsfans. Seit 1931 nehmen wir jede Woche auf und sind jetzt bei der 50. Folge angekommen. Mein Name ist Nikola Emig und bei mir ist der ebenso euphorisierte Ruben Schulze-Fröhlich. Servus Ruben, happy 50th birthday.
Servus Nico, seit 1931 nehmen wir jede Woche eine Folge auf.
Ja, weißt du, es gibt uns so ein bisschen was Historisches und Traditionelles, stimmt, wenn wir sagen, wir sind schon fast 100 Jahre dabei.
Aber ich finde es schön, dass du im Hintergrund ein 50er-Schild, yes, Tempo-50-Schild aufgehängt hast.
Da,
ich hasse solche Schilder bei so schlechten 40er- oder 50er-Geburtstagen. So. Oh Mann.
Ja, das ist der Unterschied, weil wir sind ein guter 50er-Geburtstag.
Jawohl, Wahnsinn. Unglaublich.
Nicht zu fassen, oder?
Ja.
Nicht zu fassen.
Wer uns gerade im Hangout sieht, kann sich das Schild übrigens bei dir im Hintergrund anschauen.
Ja, es ist sehenswert. Oder man fährt einfach in die Ortschaft seiner Wahl und blickt zur Linken oder zur Rechten. Da sieht man die auch sehr häufig. Aber es ist kein echtes, weil das würde ich nie tun.
Nein, nein, nein. Du bist ja Vorbild für viele Kinder, junge Menschen.
Ja, so ist es.
Genau, Wahnsinn. Folge 50, Nico. Hättest du gedacht, dass wir irgendwann mal 50 Folgen der Erfolgsfans aufnehmen?
Nein, und ich hätte vor allem auch nicht gedacht, und jetzt kommt es nämlich, ich habe es vorbereitet, dass wir solche unfassbaren Zahlen bereits zur 50. Folge haben.
Ich liebe Zahlen, jawohl. Hau raus.
Ja, ich muss, weil unser Stats-Tool drückt das alles in Kilobyte und ganz komischen Einheiten aus, deswegen muss ich das immer zwischendrin in die Google, Konverter reinhauen. Also insgesamt haben wir schon 2,2 Terabyte an Spaß und Freude in den Äther gepustet. Das ist wirklich unfassbar. 2,2 Terabyte. Ich glaube, wir machen am Tag im Durchschnitt 10 Gigabyte, habe ich jetzt im September gesehen, die so in die Welt verbreitet werden. 10 Gigabyte an Spaß und Freude, wie schon gesagt.
Ich glaube, eine ganze Butze im Silicon Valley lebt von uns.
Ich glaube es auch. Und vor allem, was mich auch sehr freut, ist unsere erfolgreichste Folge, nämlich das war EF48, das Südkurven-Spezial.
Jawohl.
Mit sage und schreibe 70.000 Hörern.
Was
70.000.
geht denn ab?
Das soll jetzt nicht heißen, dass 70.000 das von vorne bis hinten durchgehört haben, aber 70.000 haben es angehört.
Wow.
Crazy shit, oder?
Das ist wirklich unglaublich.
70.251 stand jetzt.
Das heißt aber, die Leute wollen den maximalen Aufwand, nämlich dass wir im Stadion sind und sie wollen nicht, dass wir faul zu Hause sitzen auf unseren Ärschen wie jetzt gerade.
Ja, wobei, ich sehe jetzt gerade hier und zwar September-Statistik, die Folge Titel für Pep, EM47, hat immerhin 12.000 Hörer. Also,
naja, ist aber schon eine große Steigerung.
Es ist ein Unterschied, das stimmt, ja. Ja, es liegt halt auch daran, dass dann der Club Nummer 12 uns so schön verlinkt hatte, die dann halt auch noch ein bisschen weitere Kundschaft damit angezogen haben. Also 70.000 ist schon eine Hausnummer.
Boah, Alter. Ob wir das nochmal toppen werden, aber wir können da schon mal so leise anteasern, dass wir zwei ganz interessante Gesprächspartner für die Zukunft schon haben. Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung.
Ja, wir haben noch einiges im Köcher, ein buntes Potpourri an diversen Themen.
Wir versuchen das zu mischen. Ja. Mal aus dem Stadion, mal Interviews, mal Gäste, mal einfach nur wir zwei Nasen zu Hause im Keller bei mir. Einfach über Fußball und den FC Bayern quatschen.
So ist es, sehr schön.
Aber echt,
was haben wir denn heute vor? Machen wir auch wieder sowas?
Natürlich, heute machen wir auch wieder sowas. Wir feiern uns erstmal noch ein bisschen selbst, ist ja ganz wichtig. Bevor ich jetzt hier überhaupt vergesse, erstmal hier Bier aufmachen, Augustiner. Ich muss heute auch feiern. Warte. Jawohl. Oh, und du hast die 3D-Brille aufgezogen, gell?
Ich habe die Partybrille auf.
Du hast die Partybrille auf. Prost auf alle unsere Hörer. Es ist wirklich ein Freudenfest für euch aufzunehmen und euch zu erfreuen. Es ist immer wieder schön, wenn man ein positives Feedback bekommt. Oder
ja,
auch.
Moment. Wir haben 70.000 Hörer. Das heißt nicht, dass 70.000 auch erfreut waren.
Nein, ich habe ja,
kann
mein
man
Gott.
So nicht sagen.
Wir kriegen ja auch immer viel Feedback, positiv, zumeist negativ, manchmal. Und einer hat geschrieben, das fand ich sehr lustig, ich würde zu viel Anglizismen verwenden. Are you fucking kidding me, bitch?
Ja, das ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so.
Das gehört dazu. Wir sind wir. Ja. Mir ist an mir, Nico.
Mach ich auch. Ich hau dafür ziemlich oft ein Jawohl raus.
Ja, du wurdest auch zitiert mit Yeah, 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 yeah.
Genau.
Ach ja, mein Gott, aber das gehörte dazu, das ist doch lustig. Er hat es ja auch nicht so ganz ernst
genommen. Nein, das war alles extrem höflich.
Ja, genau. Also, uns wurde höflichst, auf höflichste Art und Weise Prügel angedroht. Genau.
Hochachtungsvoll.
Genau. Was wir heute machen werden, wie gesagt, erst feiern wir uns selbst. Dann machen wir einen Rückblick auf die Spiele Bayern gegen Wolfsburg und Man City gegen FC Bayern. Wir haben einige News. Wir machen die Erfolgsverletzung und zwar den Realitätsabgleich. Hatten wir recht, hatten wir Unrecht? Und wir machen eine kleine Vorschau. Und wenn wir uns noch selbst feiern, wollten wir uns einfach mal kurz bedanken für über 400 Follower bei Twitter, für über 400 Facebook-Likes und für 59 Bewertungen bei iTunes. Die nächste Bewertung wird dann ganz hart. Bitte sofort überspringen. Wir wollen nicht 60 Bewertungen haben bei iTunes. Und wir haben 5 Sterne bei iTunes. Yay!
Ja, boah, das freut mich unfassbar, weil wir sind ganz lange mit diesen 4,5 da rumgehängt.
Ja, weil wir zweimal 0 Sterne haben von Dortmund-Fans. Das ist gemein.
Und deswegen freut mich das tatsächlich sehr. Ich bin euphorisiert.
Ich nehme erstmal einen Schluck.
Yeah.
Und jetzt, oh Gott, ich bin gleich mal verschluckt hier, weil du mich so erschreckt hast.
Da war wieder das, jawohl.
Genau. Und jetzt kommen wir doch gleich zu unserer kleinen, ich will es nicht Verlose nennen, aber wir nennen es die Belohnung. Wir hatten ja gesagt, die besten Einsendungen zu unserem Geburtstag, zu unserer 50. Folge, werden prämiert mit der FC Bayern DVD Mir San Champions. Wir lassen uns ja hier nichts kosten, keine Kosten und Mühen scheuen wir. Und ich habe jetzt gesagt, ja, ich hätte ja auch was anderes trinken können, außer Augustiner, denn ich hätte auch eine Flasche Champagner trinken können, den uns nämlich der Seppi geschickt hat zur 50. Folge. Ein Alter. Feines Tröpfchen Champagner.
Wieso kommt der denn zu dir?
Veuf Pelletier et Phil Brü.
Wieso kommt der denn zu dir?
Weil ich der Geiste bin. Nein, weil ich glaube, du trinkst ja nie Alkohol in der Sendung und ich bin ja die ganze Zeit am Mate und Bier trinken und dann kommt er zu mir und ja, dieses feine Tröpfchen, ich habe mal geschaut, ist schon so 30 Euro wert, das prämieren wir doch gleich mit einer DVD, dann sind deine Unkosten etwas gedeckt und Nico und ich werden das gute Tröpfchen dann beim nächsten Mal zusammen trinken. Vielen Dank,
oh ja.
Eine DVD geht raus an dich.
Ah, das ist aber auf jeden Fall hochverdient. Also absolut. Für so ein Geschenk möchte ich schon fast sagen. Es ist kein Geschenk, es ist eine Anerkennung, ein Preis.
Es ist ein Preis, ja. Er hat sich die DVD quasi teuer erkauft.
Genau.
Der zweite Platz, oder was heißt der zweite Platz? Die zweite DVD geht an den Ralf. Der hat uns ja schon öfter geschrieben, mit seinem Club 27.2 hat er uns eine kleine Bildcollage gebastelt mit unserem Erfolgsfans-Shirt drauf, dem Bayern-Shirt und dem Text. Vielen Dank für die 50 unterhaltsamen Podcast-Sendungen. Weiter so, viele Grüße aus dem Norden, Ralf, Club 27.2. Auch dafür würde ich sagen, Nico, hau mal eine raus, oder?
Ja, Spende, Applaus von mir.
Und dann gibt's, das ist schön, dann hat der Jonas uns eine kleine Erlebnisgeschichte geschrieben. Möchtest du sie vorlesen? Soll ich sie vorlesen?
Bitte liest du sie vor, ich habe sie gerade nicht vorliegen.
Ach so, okay. Sie ist etwas länger, ich hoffe, ihr haltet es aus. Aber sie ist sehr, sehr schön und deshalb wird auch sie prämiert.
Ah, genau, das ist die, da habe ich einen Einsatz, glaube ich, in dieser Geschichte.
Da hast du einen Einsatz?
Ja, lies vor, ich werde dann entsprechend...
Ach ja, genau, okay. Das Ganze heißt Geschichte über den FC Bayern. Es war ein kalter Dienstagabend im Februar 1900, als 11 Personen nach einem Streit das Bäckerhöfli im Gasthaus... ich fange nochmal an. Es war ein kalter Dienstagabend im Februar 1900, als 11 Personen nach einem Streit im Bäckerhöfel das Gasthaus verließen und das Restaurant Gisela in Schwabing aufsuchten. Dort sollte dann eine einmalige Geschichte eines Fußballclubs beginnen, die so wohl nie wieder vorkommt. Die Geschichte des FC Bayern. 32 Jahre brauchte man, um zum ersten Mal die Meisterschaft zu gewinnen. In der 36. Minute dann geschah es. Oskar Rohr erzielte ein Tor. Aber nicht irgendeins, es war der staubige Elfmeter. 1-0. Das 2-0 sollte auch noch erzielt werden und dann war die erste deutsche Meisterschaft gewonnen. 22 weitere sollten folgen. 1963 sollte dann etwas geschehen, was keinem Bayer so recht schmeckte. Die Bundesliga wurde gegründet und man durfte nicht dabei sein. Man musste in der Regionalliga antreten, gewann diese dann aber 1964-65 mit einem Rekordtorverhältnis von 146-32. 1968-69 war dann die erste Meisterschaft in der Bundesliga perfekt. Dann sollten die Bayern auch noch über Europa herziehen wie ein Wirbelsturm. Zwischen 1974 und 1976 gab es nur einen Europapokalsieger, den FCB. Der nächste Champions League-Titel sollte noch einige Zeit auf sich warten lassen. Doch 1999 war es dann soweit. Oder doch nicht? Man führte mit 1-0 gegen Man U und kassierte in den letzten Minuten noch 2 Gegentore. Der Traum war geplatzt. 2001 dann die nächste Möglichkeit gegen den FC Valencia. Im Elfmeterschießen des Finales 2001 hielt Oli Kahn 3 Elfmeter und Bayern da wieder an Europas Spitze. Auch in der Bundesliga gab es ein Herzschlagfinale. 4 Minuten lang hieß der deutsche Meister Schalke 04, doch Patrick Andersons indirekter Freistoß nach Rückpass der Hamburger machte die Schalker Träume platt. Lange Zeit war von Bayern in Europa nichts zu sehen, doch 2010 waren wir wieder da. Äußerst glücklich standen wir im Finale der Königsklasse, unterlagen jedoch verdient im Finale gegen Inter. 2012, 4 Wochen nach der Gründung der Erfolgsfans, dann das Finale der Horm gegen Chelsea. Drückende Dominanz, 83. Minute, die Erlösung. Thomas Müller macht das 1-0, doch Didier Drogba macht alles kaputt. 2013 war es dann an der Zeit, dass der FCB wieder zurück an Europas Spitze kommt. Und das sollte so dominant gelingen wie nie zuvor, mit dem Triple. Rekordsaison in der Bundesliga und das deutsche Finale in Wembley. Und dann das Pokalfinale und Nikos legendäres Triple.
Oh nein, mein Einsatz, ich habe ihn verpasst. Scheiße.
Mach dein Triple, Nico.
Triple!
Einige Monate später sollten dann die Erfolgsfans ihre 50. Folge rausbringen. Viel Glück weiterhin, Jonas.
Wow, das war ergreifend.
Bravo, Jonas. Dafür kriegst du die DVD. Vielen, vielen Dank. War richtig toll. Schön zusammengeschrieben, die Geschichte vom FC Bayern. Wahnsinnig, wahnsinnig cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir haben auch noch ganz viele Grüße in Twitter und Facebook bekommen, nur ein paar zu nennen. SK112, alles Gute und immer weiter rot-weiße Grüße. FC Bayern Nummer 19, schalte den Podcast ein, immer weiter, herzlichen Glückwunsch, aber sowas von Tante von Ellen, ich liebe euren Podcast so sehr, bis auf einen, ich bin dabei, da ist der Top im Podcast mit gemeint, Minga so, ist rot, ja. Klasse Arbeit Jungs, weiter so, oder wie Nico sagen würde, yeah, 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 sogar der Club Nummer 12, wir gratulieren herzlich zu eurer 50. Ausgabe heute, macht weiter so. Oder, es hört gar nicht auf. Ich gebe auf, ich höre auf.
Das ist ein Glückwunsch-Orgasmotron.
Wahnsinn.
Wahnsinn.
Cool.
Ich bin immer noch und immer wieder ergriffen und euphorisiert. Dieses Wort werde ich heute noch öfters einbauen.
Das ist schön. Nee, wirklich, macht wahnsinnig viel Spaß. Wir machen das ja nur für euch und für den schnöden Mammon. Und für Champagner. Ja. Nein, tatsächlich geht wahnsinnig viel Zeit mit der ganzen Sache drauf, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Ey, wenn ich mir überlege, Nico, wir haben halt schon über 40 Stunden gesendet. Man könnte sich hinhocken und 40 Stunden lang unseren Scheiß anhören. Das will zwar niemand machen, aber es ist schon geil.
Ja, bald können wir vielleicht einfach so ein 40-fach-Feature in irgendeinem Kino veröffentlichen. Aber das will keiner sehen. Vor allem, das ist auch einfach nur uralte News dann zu der Zeit.
Ja,
alte so. Kamelle.
Und jetzt reicht's. Wir haben uns genug gelobt. Wir haben genug gelabert, genug gefeiert. 50 Folgen auf die nächsten 50, Nico. Und lass uns weitermachen mit Fußball und dem FC Bayern, dem glorreichen FC Bayern, weil es sind spannende Tage.
Leg los, sag uns, was passiert ist.
Ich würde sagen, wir machen nur einen relativ kurzen Rückblick auf das Spiel FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg.
Ja, bitte.
Weil es einfach nicht so wahnsinnig viel hergibt und weil das andere Spiel viel interessanter war, finde ich, nämlich gegen Manchester City. Wir haben gegen Wolfsburg gespielt und ihr habt es ja alle mitbekommen, wir haben nur 1-0 gewonnen, relativ knapp. Thomas Müller hat das Tor gemacht und ja, was gibt es über das Spiel groß zu sagen? Nico, wie hast du es erlebt?
Ich muss sagen, Wolfsburg war echt gut. Die haben das tatsächlich anständig gemacht. Ich bin überrascht gewesen, dass die das so lange so gut unter Kontrolle hatten, diese Geschichte. Also es kam lange Zeit jetzt nicht zu übermäßig großen Torchancen und die war eigentlich jetzt, wenn wir darüber was reden wollen, dann halt am ehesten über die Leistung von Wolfsburg, weil das war eine schöne Geschichte.
Ja, aber es ist schon wieder krass, oder? 71% Ballbesitz hatten wir.
Also. Ja, selbstverständlich, klar. Aber das ist ja dann, das spiegelt ja dann noch mehr die Leistung von Wolfsburg wider. Mhm. Weißt du, der Gegner hat so mega viel Ballbesitz und die sind trotzdem in der Lage, einfach so lange dieses Tor hinauszuzögern.
Ja, klar. Nee, das haben sie schon gut gemacht. So war so ein bisschen wie Handball, gell? Bloß, dass wir nicht gefährlich waren. wir haben eigentlich nicht geschafft, die Chancen zu kreieren. So ein bisschen hat es mich erinnert an die Fangal-Zeit. Da kam das auch relativ oft vor, dass wir so wahnsinnig viel Ballbesitz hatten und nicht in die Spitze gekommen sind. Das hat Heinkes und ich glaube oder ich finde auch Pep Guardiola dann besser gemacht. Aber ja, war schon beeindruckende Leistung von Wolfsburg. Umso mehr oder umso beeindruckender, wenn man jetzt eben sieht, wie wir zum Beispiel gegen Manchester City gespielt haben. Klar, ich gebe dir recht. Man ist ganz anders motiviert gegen Manchester City als jetzt gegen VfL Wolfsburg. Aber trotzdem, ja, war eine reife Leistung und war toll zu sehen. Und ist natürlich jetzt auch eine Blaupause für andere Gegner. Gut, man stellt sich meistens gegen uns hinten rein. Aber die werden natürlich auch sehen, okay, so funktioniert's. Versuchen wir es auch so.
Ja, ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, wenn das Tor früher gefallen wäre, keine Ahnung, 20. Minute, dann wäre das 4-0 ausgegangen, weißt du?
Ja, klar.
Dann geht das einfach kaputt, der ganze Konzept. Und es kommt halt tatsächlich häufig auch so auf sowas an. Und deswegen bin ich ganz zufrieden. Ich meine, Dortmund hat ja echt super hoch gewonnen. Ich glaube, haben die 5-0 gespielt, glaube ich. Gell? Ja,
Lewandowski
auch wieder. Da gab es so eine nette Schlagzeile, die irgendwie hieß, ja, Dortmund brilliert, Bayern marschiert. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich völlig egal, weil trotzdem das Konzept einfach aufgegangen ist. Und natürlich hat Wolfsburg das gut verteidigt. Und von daher, ja, kann man auch sagen, absolute Hochachtung. Und dennoch haben wir es trotzdem gewonnen.
Ja, wie war denn das für dich jetzt, Luis Gustavo im Trikot der Wolfsburger zu sehen?
Völlig gefühlsfrei.
Völlig gefühlsfrei? Ja. Mein Gott, du bist immer so knallhart. Also ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen Kloß im Hals, als er von Uli und Kalle vor dem Spiel so mit einem Blumenstrauß verabschiedet worden ist. Und dann wäre es ja auch wirklich das i-Tüpfelchen gewesen, weil er hatte ja eigentlich die erste große Wolfsburger Chance in der 7. Minute dann schon nach so einer Ecke, wenn er das Ding dann gemacht hätte. Also ich weiß nicht, also ich mochte ihn immer irgendwie total gerne so von seiner Art und ich habe ihn oft kritisiert auch, muss man ja auch sagen, dass er immer so für so Unruhe sorgt, wenn er selber den Ball hat. Aber trotzdem war es halt schon ein Fighter, ein geiler Typ, den man dann einwechselt, wenn es knapp ist. In so einem Spiel wie jetzt gegen Man City. Da hätte ich mir am Ende dann gewünscht, dass wir einen Luis Gustavo einwechseln und nicht einen Mario Götze. Der Luis Gustavo hätte Stabilität gebracht und Mario Götze wirkte halt, mein Gott, er ist halt noch nicht fit, wie ein Junge unter Männern, der eher Angst gebracht hat.
Ja, ich weiß nicht, ich finde der Gustavo, ich habe es ja damals schon gesagt, der passt nicht in dieses Konzept von einfach dieser komplett systemischen Verteidigung. Weißt du, der Gustavo, der springt mal in den Ball oder der haut mal einen weg oder der ist sozusagen so ein, ja, 1-gegen-1-Kerl einfach. Und das ist halt nicht dieses Konzept von einfach so einer gesamtsystemisch verteidigenden Mannschaft. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass er so viel Stabilität reingebracht hat. Da kann man jetzt ewig drüber diskutieren, weil wir es nie erfahren werden. Aber ich glaube, der ist einfach ein anderer Typ Spieler als das System. Deswegen denke ich auch, er ist einfach super gut in Wolfsburg aufgehoben, weil die häufiger solche Spiele haben. Weißt du, wenn die bei anderen Mannschaften oder bei uns jetzt halt auch, das ist eigentlich die perfekte Gegenmannschaft, weil du kannst den Gustavo, und der Schäfer hat es ja zum Beispiel auch gut gemacht, wenn du den Gustavo abwechselnd gegen unsere Mittelfeldspieler stellst, den Schäfer, den nimmst du dann gegen Robben oder Ribéry, je nachdem, wer halt dann auch gerade auf der Seite ist, die wechseln ja dann doch ab und zu. Und dann ist schon mal viel gemacht, weißt du? Und dann musst du halt hoffen, dass du lange kein Tor kassierst und dann gehst du vielleicht mal 0-0 raus.
Ja, klar, logisch. Oder du machst halt dann doch mal dein Ding und dann sind wir unter Druck.
So ist es.
Boah, wie hast denn du diese viel diskutierte Szene mit Schweini gesehen? Mit Bastian?
Ach so, ja, als er ihn dann so umgeschubst hat, da, rot vom Platz.
Ja, also bei mir ist es halt immer, ich bin ja 100% subjektiv und Fan. Ich habe gesagt, ja, nichts, ist doch gar nichts. Aber wenn ich mir jetzt überlege, Diego hätte das bei Schweini gemacht, hätte ich schreien vom Fernseher gestanden, so, runter mit dem Schwein, runter mit dir. Also ich finde auch, es gehört sich nicht, muss er nicht machen, nur rote Karte eigentlich.
Ja, er soll nicht runter, weil es irgendwie besonders grob war oder so, ja ganz und gar nicht, aber weil das halt einfach so, das finde ich auch so erniedrigend, dann von hinten dann so in den Nacken dann schubsen und schlagen, das hat schon fast das von Anspucken.
Erinnert dich das an deine Kindheit?
Nein, das erinnert mich, als Pinola an Schweinsteiger angespuckt hat.
Boah, das war übel. Boah. Ja. Also ich finde es schlimmer, angespuckt zu werden, als geschubst zu werden, ehrlich gesagt.
Ja, das ist richtig. Ja, weißt du, von hinten so, weißt du, oh, Diego, du kleiner Assi, komm, piss dich einfach.
Ja, es sah ein bisschen arrogant aus, gell?
Ja, so mega verachtend. Komm. Und das fand ich nicht gut. Und deswegen, ja. Nee, Schweini, gut. Ist nicht schön. Das steht dir nicht. Das steht dir tatsächlich einfach nicht.
Nee.
Da musst du drüber stehen.
Deine Frisur steht dir, aber das nicht. Ja.
Ja. Das kommentiere ich nicht. Bitte fahren wir fort.
Weiter plätscherte eigentlich die Partie dann so vor sich hin bis in die 62. Spielminute, weil da war es ein Pep dann auch irgendwie zu viel. Und er hat Toni Kroos gemacht für Schweini und Shaqiri für Robben. Und eigentlich, ja, eine Minute später fällt es 1-0, kann man sagen, alles richtig gemacht.
Robben war ein bisschen angepisst, als er gegangen ist. Ja, hätte man schon wieder hochhalten können, oh, nicht abgeklatscht, lass mal jetzt mal beiseite. Aber was ist Pep Guardiola für ein Trainergott? Das stelle ich, diese Einwechslung, die sofort zu dem Tor führt. Und ich glaube, alle waren beteiligt, die eingewechselt wurden, bis halt auf dann der Torschütze. Unfassbar, das ist fast so episch wie Louis van Gaal, der Van Beutner in den Sturm stellt und der dann auch noch das Kopfballtor macht. Ey.
Und danach sieht man nur noch Louis van Gaal, wie er gegen seine nicht vorhandene Nase tippt. Das fand ich auch mal so geil. Tick, 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 tick. Ich bin der Geiste, ich bin der Geiste. Meine Nase, die hat sich groß gerochen. Als ob das jetzt so eine clevere Maßnahme ist, Van Beuten. Oh, er ist torgefährlich. Breaking News.
Ja, ist doch mega episch, sowas zu machen.
Hey. Das hätte ich auch gemacht, ey.
Ach du. Ja, vielleicht war es jetzt nicht so episch wie das, aber das war einfach episch, weil Pep hat gespürt, das Spiel braucht diese Medizin. Und dann hat er sie ihr gegeben, direkt zäpfchenmäßig eingeschossen und es hat sofort geklappt.
Krass.
Es hat sofort geklappt.
Wundert dich
das? Da bin ich ausgeflippt.
Ich auch, ja. Wundert dich das, dass Kirchhoff so oft spielt eigentlich?
Nein.
Nicht?
Nein.
Mich irgendwie schon. Also,
okay, reden wir drüber.
Es wirkt so, als will Pep Kirchhoff aufbauen. Er ist ganz okay, aber er ist zumindest für mich bei Weitem nicht besser als jetzt jemand wie Van Beuten oder so. Aber er bringt der Kirchhoff auch meistens dann im defensiven Mittelfeld und gar nicht als Innenverteidiger.
Ja. Das stimmt, aber das war ja auch tatsächlich manchmal so, weil dann irgendwie Lahm dann doch ausweichen musste. Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wen soll man dann sonst nehmen, wenn alle momentan da niederliegen?
Das stimmt.
Gell?
Naja, und am Ende des Tages gewinnen wir halt einfach 1-0 und gutes. Hauptsache Punkte gemacht.
Passt.
Und es war das zweite Spiel von dem Test der freien Blockwahl in der Allianz Arena. Und wieder war einfach richtig geile Stimmung, muss man sagen.
Stimmt.
Super.
Es ist einfach viel lauter, aber ich habe einen Verdacht.
Was?
Und zwar, wenn man das im Fernsehen schaut, weißt du, wie so ein typischer Erfolgsfan.
Ja, klar. Ja,
dann hört man ja manchmal, nein, man hört eigentlich die ganze Zeit die Fans singen, aber man denkt halt manchmal, oh, die sind aber diesmal ganz schön laut.
Mhm.
Ja, das war ja jetzt ja bei den letzten beiden Spielen so. Und ich glaube aber, weil, wenn nämlich der gewiefte Zuhörer genau hinhört, dann hört man auch tatsächlich viel mehr Spieler irgendwas sagen. Oder irgendwo am Rand, keine Ahnung, irgendein Ordner was raunen oder so. Ist tatsächlich jetzt relativ oft so. Ich glaube, da sitzt ein gewiefter Tontechniker bei Sky, der einfach das lauter gedreht hat und deswegen vielleicht Einfluss nimmt auf mögliche Entscheidungen. Weil wenn die das dann natürlich die Rückmeldung kriegen, boah, ey, also das hört sich so super laut an, wie die Fans jetzt sind, ist ja toll, die Unterstützung und so, dann ist natürlich die freie Blockwahl natürlich so richtig fundamentalisiert, untermauert und dann finden es alle gut, auch der Uli, wenn er halt dann eben diese Rückmeldung kriegt. Und ich glaube aber, da hat einfach bloß jemand das Mikro lauter gedreht. Noch zusätzlich zu der besseren Stimmung.
Also die Stimmung ist auf jeden Fall viel besser. Gerade dieses jetzt schon fast irgendwie kultige Super Bayern mit Rücken zum Spielfeld und so, was jetzt auch in Manchester wieder gebracht worden ist. Also ich glaube auf jeden Fall, die Stimmung ist sehr, sehr gut. Besser auf jeden Fall. Und kann schon sein, dass es irgendwie lauter gemacht worden ist, dass die da irgendwie auch noch was drehen. Und das hat ja Erfolg. Uli Hoeneß hat ja jetzt verkündet in der Sportbild, dass die freie Blockwahl erstmal bleibt, bis zur Winterpause, glaube ich. Und dann wird sich unterhalten mit den Fanclubs, wie es weitergeht. Eine gute Sache, oder? Jo.
Finde ich total gut. Das sollte ja auch so sein.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben ein kleines bisschen dazu beigetragen mit unserer Sonderfolge.
Ja, irgendein kleines Zahnrädchen waren wir bestimmt.
Ja, das ist toll, so soll es sein. Was mich nur ein bisschen gewundert hat, weil es war ja immer die Rede davon, dass die Südkurve, die Dauerkartenbesitzer, dann erstmal nochmal entscheiden in einer weiteren Abstimmung, ob man das jetzt beibehält oder nicht. Und es sieht jetzt so aus, oder zumindest wirkt es so auf mich, als würde es diese Abstimmung nicht mehr geben, oder?
Ja, Uli hat einfach seiner Gnaden entschieden.
Oh Mann.
Habe ich das Gefühl.
Sowas gefällt mir dann immer doch nicht so. Ich weiß nicht.
Zack. Ich habe es euch gegeben, ich kann es euch auch wieder nehmen, sagt er dann.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Es ist sowieso auffällig, gell, dass der Uli wieder viel mehr als Lautsprecher auftritt bei uns. Ich habe das Gefühl irgendwie, also korrigiere mich, wenn ich spinne, aber er ist wieder viel öfter in der Presse. Er kritisiert Sammer für sein Gelaber, er greift wieder die Leute an, er ist wieder da, der Uli, als Lautsprecher des Vereins. Und ich habe so den leisen Verdacht, dass sich relativ bald herausstellen wird, dass ihm wegen seiner Steuersache kein Unheil droht und er deshalb jetzt schon wieder Gas gibt. Weil er war jetzt so ruhig und sonst würde er das, glaube ich, nicht machen.
Glaube ich auch. Wollte tatsächlich auch gerade sagen, dass er vielleicht jetzt einfach mehr Zeit hat, weil er nicht mehr Ordner wälzen muss und Anklageschriften lesen. Ich denke auch, dass das alles nicht so schlimm ist. Es gab ja irgendwann zwischendrin mal das Gerücht, dass tatsächlich diese relevante Steuerschuld jetzt unterhalb dieser Bemessungsgrenze eben ist und das alles gar nicht so wild ist. Wahrscheinlich wird es einfach so sein.
Ja, dass halt ein Teil verjährt ist und sein komischer pensionierter Beamter hat auch irgendwie Schuld auf sich genommen. Wir werden sehen, aber es kam mir auf jeden Fall ein bisschen komisch vor und würde mich nicht wundern, dass es in diese Richtung geht, weil ein Uli Hoeneß, gut, ich will es nicht mehr sagen, er macht sowas nicht, weil er hat jetzt schon genug Blödsinn gemacht einfach. Aber
Uli,
damit kennt er sich aus. Ja. Also da ist eigentlich ihm nichts vorzuwerfen in der Richtung, dass er sich mit dem Spiel der Medien nicht auskennt.
Wobei das für Pep schon krasse Gewöhnungssache war, gell? Dass er sich, dass die ganzen Verantwortlichen da so viel mit rumschnabeln in der Öffentlichkeit und so, hat er mal gesagt, also wenn das in Barca passiert wäre, hätten wir ein Problem. Aber jetzt hier in Bayern ist das normal.
Ja, das war lustig. Er hat so gesagt, so, ui, irgendwie so, ja, wenn der Sammer sowas in Barcelona gemacht hätte. Ui, 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 hat er gesagt.
Ja, ist einfach cool. Ich freue mich schon auf die ersten Bilder in Lederhosen von der Wiesn von Pep.
Es gibt ja sogar schon ein paar Lederhosenbilder von ihm.
Naja, aber die sind alle gefaked. Also, was heißt gefaked? Die sind halt erzeugt künstlich
für einen Zweck. Stimmt, ja. Gut, dann kommen wir doch vom schnöden Alltag der Bundesliga zur absoluten Spannung, zum eigentlich ja allerersten richtigen Gradmesser. So haben es die Medien betitelt, so sehe ich es auch. Und naja, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, ob es auch so wirklich war, nämlich zum zweiten Champions-League-Spiel mit dem FC Bayern von Pep Guardiola zum Spiel in Manchester. Und es wurde gesagt, ja, das ist jetzt schon das Spiel um den Gruppensieg.
Ja, und?
Ja.
Es war eine absolute Machtdemonstration. Es war einfach eine absolute Demonstration der neuen Bayern.
Ja, also ich muss sagen, ich saß fassungslos so 80 Minuten vorm Fernseher. Ich konnte das nicht glauben, was ich da gesehen habe.
Ja.
Also ich will's jetzt auch nicht übertreiben mit Lobhudelei und alles in den Himmel loben, aber es war jetzt schon mal, ich glaube, es war nah dran an der Perfektion, wie sich Pep das vorstellt, wie wir spielen.
Das glaube ich auch und ich glaube tatsächlich auch, dass einfach die Leistung von Manchester City, die alle sagen, ja, die waren irgendwie so schlecht und so. Natürlich waren die total schlecht, weil die überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Die sind die ganze Zeit nur hinterhergelaufen, waren super frustriert, dass wenn sie mal den Ball hatten, der sofort wieder weg war, weil einfach mega gut gegengepresst wurde, weil einfach der Ball so gut gelaufen ist, mit so einer Souveränität, auch selbst unter Bedrängnis in der Abwehr, dann noch zwei, dreimal der Ball links und rechts gespielt wurde und zwar völlig ohne, dass man so machen musste, weil einfach alles die ganze Zeit unter Kontrolle war und weil einfach tatsächlich nahezu jeder Spieler da eingebunden war.
Das war wirklich krass. Das sah aus wie so ein Rudel hungriger Wölfe, wenn man dem einmal nur sein Stück Fleisch, seinen Knochen weggenommen hat, den Ball, dann sind die darauf los. Und ich hatte immer diese Angst, oh mein Gott, wenn sie die jetzt einmal überspielen da vorne, dann ist da hinten alles offen und dann können die kontern. Aber nein, so war es nicht. Wir haben so gut verschoben, wenn die erste Angriffsreihe, die sind meistens zu zweit, zu dritt draufgegangen, den Ball nicht gekriegt hat, und es ist oft passiert, dass wir den Ball bekommen haben, hey, dann waren sofort die Nächsten da. Ja. Das war ja, wirklich, genau. Ist ja wirklich krass. Man City spielt zu Hause, hat vor einer Woche noch Manchester United mit 4-0 besiegt. Die gingen da eigentlich mit einer guten Stimmung rein. Hey, und die sind mal sowas von gefickt worden, um es jetzt mal, sorry, verzeiht mir den Ausdruck, aber mir fällt da echt kein anderer dafür ein. Das war ja Wahnsinn. Also echt.
Wenn du auch allein die Passstatistiken anschaust, ich habe mir das mal rausgeschrieben, wir hatten fast 700 Pässe und Manchester City, hier lese ich es, 333 und davon sind bloß 264 angekommen. Nicht zu fassen, oder? Nicht zu fassen. Die hatten einfach überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel.
Nix. Ja, und das,
null.
Das war halt
nada.
Das war dann so, wie man so schön sagt, wir haben die im Kopf kaputt gemacht. Wir haben die so gereizt bis aufs Blut. Wir, am Ende, also kurz bevor sie dann nochmal so gekommen sind, da reden wir gleich auch nochmal drüber, aber die waren wirklich, die waren leer, die sind gar nicht mehr draufgegangen. Das war wirklich so schon so, hey, hey, im Hintergrund. Und ja, ich denke auch, dass es der Gruppensieg war, wenn man jetzt ZSKA Moskau und Viktoria Pilsen gesehen haben, hat, was die da für ein Slapstick-Spiel abgeliefert haben. Also pff, da mache ich mir irgendwie keine Sorgen. Ganz, ganz wichtiges Spiel, ganz, ganz wichtiger Sieg für Pep und für uns jetzt. Also es war wirklich wunderschön anzuschauen.
Die haben tatsächlich einfach überhaupt keine Chance gehabt. Und deswegen, weißt du, am Anfang hieß es ja, oder wir haben ja uns ja auch ein bisschen in diese Diskussion eingeklinkt, ja, wenn jetzt der Heinkes doch eigentlich schon so mega erfolgreich war, wie kann der Pep dann das sozusagen noch toppen? Und was kann der eigentlich noch verbessern, wenn man schon Champions-League-Sieger ist? Genau das ist es einfach. Genau das kann man noch verbessern.
Na, du kannst halt anders spielen, unausrechenbarer werden. Es war ja für uns jetzt auch wichtig, dass wir nicht wieder genau das Gleiche anbieten. Und ich finde jetzt sogar, wir spielen nicht mehr wie Barcelona, wir spielen wie Barcelona 2.0, weil wir noch ein paar bestimmte Stärken haben, ganz oder allen voran, zumindest für mich, so die Physis. Wir sind auch noch so physisch stark obendrauf zu Barcelona.
Ja. Wobei, jetzt möchte ich mich einklingen, weil das war tatsächlich so, also Kritikpunkt kann man das einfach überhaupt nicht nennen, aber das hat so einmal kurz mein Gedankenhorizont gestreift, und zwar gefällt mir vom Gesamtkonzept das besser, wenn Mandzukic spielt. Weil das einfach nicht ganz so Barcelona-esk ist. Weißt du, wenn der Müller vorne drin ist, dann ist es einfach schon tatsächlich ziemlich Barcelona-mäßig.
Aber das, weißt du, das finde ich jetzt gemein, weil ich wollte jetzt eigentlich zum allerersten Mal sagen, dass ich finde, Thomas Müller ist angekommen. Weil er war in den Spielen von Pep Guardiola bis jetzt noch nicht so gut. Und jetzt war er frei. Der hat ja gekämpft wie ein Schwein. Hat das ein unglaubliches Tor gemacht. Wahnsinn. Ja. Und hat noch einen Ball in einem Kampf an die Latte geknallt, dass ich echt gedacht habe, was ist denn jetzt los? Was geht denn ab? Hat sich reingehauen wie Sau, hat auch im Spiel gegen Wolfsburg das Tor gemacht. So gut habe ich ihn bis jetzt unter Pep noch nicht gesehen wie da. Aber wo ich dir recht geben kann, zumindest in Teilen, das Spiel ist natürlich viel zu niedrig ausgegangen. Wir hätten in der ersten Halbzeit, wir hätten eigentlich 5-0 führen müssen oder wir hätten das Spiel eigentlich 5-6-0 gewinnen müssen. Und da, finde ich, hat manchmal tatsächlich ein richtiger Goalgetter gefehlt vorne drin. Und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst, oder?
Ja, so ein richtig klassischer Goalgetter ist er ja jetzt halt auch nicht, aber er ist einfach so ein Hybrid, weißt du? Der ist einfach einer, der halt auch mal reinlangen kann und der einfach auch ein bisschen greifbarer ist, weißt du? Und Müller kann gut spielen, aber er fällt dir einfach das ganze Spiel überhaupt nicht auf, weil so der Einfluss aufs Spiel relativ gering ist. Zumindest jetzt sozusagen ein aktiver Einfluss. Sein indirekter Einfluss, den er jetzt halt hat, wenn er einfach in die freien Räume sticht, wenn er halt Verteidiger auf sich zieht, der ist absolut unbestritten und das macht er auch besser als Mandzukic. Aber wenn du dir halt seine Passstatistik und so anschaust, da ist er immer von diesen offensiven Mittelfeldspielern der Letzte. Also was heißt immer? Also gegen Manchester war es zum Beispiel. Weil sozusagen sein direkter Einfluss, den er einfach mit dem Fuß und mit dem Kopf macht, abgesehen von den Toren, nicht so groß ist, wie das, was er sozusagen erzeugt mit seiner bloßen Anwesenheit in Quadrant A oder Quadrant B. Und das, finde ich, ist halt bei einem Mandzukic einfach schon greifbarer. Vielleicht ist es auch einfach bloß der Grund, weil ich das kognitiv einfach nicht überreiß, was der Müller alles da kann. Weißt du, und bei Mandzukic ist es irgendwie einfach. Ah, auf einmal Grätsche quer, zack, Mandzukic, toll, yeah, Einfluss aufs Spiel. Mhm. Aber bei Müller ist es halt so nicht so fassbar. Aber deswegen, ich finde halt auch mit Mandzukic ist es Barcelona mit Bayern-Flavor. Mhm. Und mit Müller ist es ja, ich möchte es nicht sagen, wir ziehen Barcelona-Trikots an und malen andere Namen hinten drauf, aber es ist ähnlicher.
Ja, aber ich finde, er bringt schon, wir haben jetzt schon eine gehörige Portion Bayern drin in dem ganzen Spiel. Also ich weiß schon, was du meinst, weil unser Spiel ist dann ähnlicher dem Spiel von Barcelona mit Messi, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich fand's interessant und fand's cool, dass wir so gespielt haben.
Ja, ich möchte mich tatsächlich da einfach auch überhaupt nicht beschweren, aber weißt du, so ein Mandzukic, ich fand, der fehlt einfach bei Barcelona total. Und man neigt ja jetzt schon immer dazu, gerade die Kommentatoren oder wenn irgendwelche Nachbesprechungen irgendwo sind, dann hörst du dann, ja, also der spielt jetzt irgendwie eher wie so ein Xavi und der übernimmt jetzt die Messi-Rolle, der ist eher der Busquets und das finde ich, weiß nicht, das finde ich doof, ich will gern was Eigenes. Und man kann es ja schon als Vorlage nehmen, aber deswegen hat mir das mit Mandzukic so gut gefallen, weil er halt einfach so einen neuen Geschmack da rein
fast bringt. Ein bisschen despektierlich, das stimmt schon. Was sagst du oder was denkst du zu dem Gerücht, dass Real Mandzukic holen will, weil Lewandowski ja kommt zu uns?
Ja, ich denke das schon, dass die das wollen. Wer würde das nicht wollen, so einen Spieler beim Champions-League-Sieger, den zu holen? Ich würde den aber nicht abgeben wollen. Ich möchte jetzt echt keinen Lewandowski.
Ja, Lewandowski ist schon durch, dass er zu uns kommt.
Ja, ich meine, kann man ja irgendwo verleihen oder so.
Das wäre mal geil. Weißt du, Lewandowski kommt zu uns. Wir verleihen Lewandowski sofort zu 1860 München. Dann kriegt er ein bisschen Spielpraxis.
Ja, oder Dortmund oder so. Kann der ja irgendwie auf Leihbasis bleiben. Aber
er muss sich noch ein weiteres Jahr entwickeln, Lewandowski. Ja,
aber der Mandzukic, ich finde den einfach so cool, weil er mich so überrascht hat, weil ich ihn so niedergemacht habe, bevor er kam und weil er mich so ins Bessere belehrt hat. Und das freut mich total. Und deswegen möchte ich ihm einfach meine ganze Liebe schenken. Und ich will nicht, dass der verramscht wird, weil ein Lewandowski kommt.
Ja, das würde mir auch nicht gefallen. Ich glaube, er wird auch den Kampf annehmen mit zwei Stürmern auf dem Niveau, die ähnlich, aber doch nicht gleich sind. Der eine mehr der Kämpfer, der andere mehr der Techniker und Spieler. Kann man halt auch interessanten Flavor reinbringen und das an den Gegner anpassen. Nein, das ist super. Yeah. Also es ist so, ich bin Traditionalist. Mich nervt es immer eher, wenn neue Leute kommen und alte gehen. Aber es leuchtet mir schon ein, dass Lewandowski einfach ein Weltklasse-Spieler ist. Man sieht es ja jedes Mal wieder. Jedes Bundesligaspiel, jedes Champions-League-Spiel ist einfach Wahnsinn, was der abzieht, der Kerle.
Ja, der spielt so krass auch mit dem Reus zusammen.
Ja, unglaublich.
Ich mag es eigentlich nicht so auf Schlagzeilen hin zu argumentieren, aber ich habe die Schlagzeile gelesen, irgendwie Lewandowski, Reus, das Dreamteam. Und dann habe ich mir das Spiel angeschaut, das ich nicht gesehen hatte live und habe es mir nochmal reingezogen und immer, also ich habe viel vorgespult, so ist nicht. Ja. Aber das ist wirklich, das gefällt mir gut. Den könnte man, wenn, dann gleich mitkaufen und dann auch verleihen.
Er hat ja eine Ausstiegsklausel, der Reus.
Boah, wie hoch ist die, weißt du das?
Nee, ich glaube, die greift auch erst 2015. Aber trotzdem, also da haben sie sich wieder gut einen ins Nest gelegt, die Dortmunder. Tut mir ja fast schon ein bisschen leid. Des Weiteren sei zu sagen, dass wieder Rafinha gespielt hat und wieder Lahm quasi den Sechser gegeben hat. Und ja, was soll ich sagen? Rafinha spielt sich irgendwie so fest, hat auch die wahnsinnig geile Vorlage übers halbe Feld gemacht vor Ribéry's 1:0.
Ich mag den Rafinha. Ich finde es gut, was der macht. Ich finde es auch gut, dass der mich auch wieder überrascht.
Also ich fand ihn in dem Spiel jetzt nicht so stark, da fand ich ihn eigentlich den schwächsten, aber trotzdem wird er immer besser und man merkt halt einfach, wenn er Spielpraxis und Spielzeit bekommt, ja dann spielt er sich auch in die Mannschaft rein und kommt auch immer mehr zurecht mit seinen Mitspielern, weil das war am Anfang so ein bisschen das Problem, ja wie harmoniert er denn mit Robben oder dann mit Ribéry, wenn die wechseln und so, aber es wird jetzt immer besser, finde ich.
Also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Einfluss von Rafinha total krass. Ja. Ich fand, der hat echt voll viel gebracht für die Mannschaft. Er hat echt da geackert auf der rechten Seite und mir gefällt es auch einfach gut, was die dann zusammen vorne im Angriff machen, weil der Rafinha doch dann einfach andere Qualitäten hat und als jetzt seit früher, weißt du, dann immer Robben Lahm auf der rechten Seite, ja, die dann einfach immer irgendwie am 16er Eck dann hin und her gepasst haben. Und ich finde, mit Rafinha ist das einfach ganz anders. Das ist natürlich das ganze Spiel jetzt auch anders. Aber also ich finde das gut, weil er halt auch irgendwie, finde ich, häufiger schon ziemlich früh nach innen zieht. Und das finde ich total cool.
Ja, das stimmt. Er flankt auch nicht schlecht und so. Ist schon ganz geil.
Ja.
War eine schöne Sache, sein Ding dann. Ich meine, den Schuss von Ribéry, das frühe 1-0 in der 7. Minute war es, glaube ich, na, den muss der Torwart eigentlich haben. Brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, Olli hat dann im Nachklapp halt auch fett gelacht drüber. Olli Kahn.
Das ist so ein Asi, der Olli.
Da braucht man nicht drüber reden, so nach dem Motto. Ja, aber der war halt auch geil geschossen, weil er genau da am Boden kommt, wo der seine Hand hat. Und deswegen schießt man die so, dass die halt da so runterkommen, weil die einfach so ätzend dann zu halten sind. Ja, weißt du? Ja, wenn der einfach ein bisschen höher gewesen wäre,
fällt so runter. Abgeprallt. Hat mich voll erinnert an das Tor gegen Chelsea im Supercup. Auch von
ja,
von
ja klar, war auch ähnliche Position, genau, gell, war alles Stelle, ähnlich. Ja. Ja. Es war einfach eine 1:1 Kopie.
Ja, das ist einfach wirklich.
Das ist einfach der Hammer, der die Engländer einfach alle aus den Latten hebt.
Ja, und da,
unfassbar, oder? Die Engländer immer, die haben einfach ein Torwartmaterial, das ist unter
aller
Sau.
Aber der Joe Hart ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand den eigentlich
immer ganz gut. Für einen Engländer.
Nein, der war wirklich nicht schlecht. Aber jetzt hat er wieder so abgebaut irgendwie in letzter Zeit. Das ist schade.
Das ist einfach so schlecht, ey. Die sind einfach so mies, ey. Das ist unfassbar, weißt du? In Deutschland wachsen die einfach aus dem Boden, die Torhüter. Ich meine, Engländer haben geile Mittelfeldspieler. So ist es nicht. Die haben auch geile Abwehrspieler. Aber Torwerte, die sind einfach totaler, jetzt hätte ich meiner Crap gesagt, aber wir sollten keine Anglizismen hören. Ja. Die sind einfach tot.
Tot den Anglizismen.
Müll. Crap ist Müll, oder? Aber das hört sich zu hart an. Die sind einfach nicht auf dem Niveau, wie sie die deutschen Nachwuchs-Torwerte produzieren. Na,
dann müssen sie halt ein paar kaufen. Das verstehe ich halt auch nicht. Das ist eher auch so eine Idiotie. Von diesen ganzen englischen und auch spanischen Vereinen. Die geben immer unfassbare Summen für Stürmer und Offensivkräfte aus, holen sich aber nie für große Summen gescheite Torhüter, Abwehrspieler und defensive Mittelfeldspieler. Schau dir mal Man City an, wieder 100 Millionen ausgegeben für nichts. Dafür, dass du so abgezogen wirst.
Ja, wobei ich sagen muss, ja, die haben eigentlich schon. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, finde ich, in der Abwehr. Boateng haben sie damals halt verkauft, das war halt der Fehler.
Ja, Boateng ist jetzt in der Form seines Lebens. Hey, wieder Wolfsburg, wieder auch das Spiel Manchester City. Ja. Er ist einfach der Boss da. Der hat das,
ja,
der regelt
wobei
das
ich
Ganze.
Sagen muss, ja, also als er in der Bundesliga rockt er ja tatsächlich alles. Da ist er tatsächlich auch in der Passstatistik immer ziemlich weit oben. Aber gegen Manchester City, da war er manchmal ein bisschen eigenartig drauf. Fandst du nicht?
War er wieder der Beste.
Na, finde ich überhaupt
der
nicht.
War super.
Er hatte Fehlpass-Festival hat er erzeugt.
Ach, Quatsch.
Nein, kein Festival.
Fehlpass-Festival erzeugt.
Nein, aber er hat tatsächlich mit Fehlpässen Gegenangriffe eingeleitet. Und das ist den anderen nicht passiert.
Ja,
das ist nur ihm passiert, vielleicht, weil er in der Kackstift gegangen ist in seinem alten Stadion.
Nein, also das ist ein Schmarrn.
Doch. Für
dich. Also vielleicht hat er mal einen Fehlpass gespielt, aber trotzdem auch trotz seiner roten Karte, da kommen wir gleich noch drauf, weil das sehe ich.
Ah, genau, stimmt.
Ja.
Jetzt hat
ja,
die
das,
rote Karte auch noch. Ey.
Ja, du, da kann er überhaupt nichts dafür. Er hat genau das Richtige getan. Das einzig Richtige hat er getan. Und jetzt komm mir du nicht und erzähl mir irgendwas anderes, lieber Freund. Den Fehler hat vorher Dante gemacht, den haben Kroos und Kirchhoff in Personalunion produziert und er musste dahin. Er musste die rote Karte mitnehmen oder den Ball irgendwie spielen.
Es gab vorher auch mal so eine Situation, wo so ein Missverständnis, ich glaube, zwischen Rafinha und Lahm, zwischen Boateng und Lahm gab. Und dann ist der Ball so durchgehuscht und der wäre im anstürmenden Manchester City-Spieler direkt auf den Fuß gegangen. Aber Rafinha macht halt einfach eine epische Grätsche.
Ja, die war geil.
Und schnuppelt ihm den Ball da vom Fuß. So hätte der Boateng machen sollen.
Ja, das konnte er da nicht mehr machen.
Ach,
du Held. Ey, Wahnsinn.
Dann muss man halt auch einfach fair sein und sagen, gut Leute, dann schießt halt der Tor.
Nein.
Neuer ist ja auch noch da.
Das muss man eben nicht, weil das wäre das 3-2 gewesen, dann hätte es nochmal richtig gebrannt. Er musste dieses Foul ziehen.
Ah.
Doch.
Er hätte mal noch eins geschossen. Außerdem war der Neuer ja immer noch da.
Ja, trotzdem,
nein, du hast schon
das
recht.
War eine 60-70-prozentige Chance, dass der Ball ins Tor geht. Und er musste gezwungen durch die Fehler, das war ja idiotisch, wir waren drei Spieler und der Ball geht durch. gezwungen durch die Fehler von Dante. Dante muss einfach wegbleiben von dem Ball, hinten bleiben. Dante hat das Loch aufgemacht. Aber egal, Dante hat auch einen geilen Pass gespielt auf Thomas Müller.
Ja.
Apropos Müller, der Nobilor twittert gerade, liebe Erfolgsfans, alles Gute und Glückwunsch zur 50. Folge. Freue mich auf jede neue Folge. Ihr seid der Thomas Müller unter den Podcasts. Was heißt das jetzt?
Das weiß ich nicht, aber ich werde das in die Tags aufnehmen für diese diestägige Sendung.
Wir sind einfach gestrickt, aber freundlich und ungewöhnlich.
Nein. Ja, wobei man sagen muss, wenn man die Qualitäten vergleicht, der Herr Müller macht ja auch wunderbare Interviews. Vielleicht spricht er darauf an, dass wir auch
total.
Einfach...
Total. Und der Herr Müller ist total jung und schon so erfolgreich. Also wir wissen jetzt quasi gerade bei unserer WM 2010 und sind Torschützenkönig geworden.
Genau, so ist es.
Das gefällt mir, ja.
Aber auch, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Müller sind, das Tor war natürlich schon auch geil. Da war ja der Monster. Aus dem Fußgelenk vorgeschnibbelte Ball von Dante.
Ja.
Und also das war dann aber auch schon wieder einfach so ein absolutes Beispiel dafür. Die haben tatsächlich einfach schon nach dem 1-0 keinen Bock mehr gehabt. Der bleibt einfach stehen. Wer war das? War das Kompany oder Clichy?
Das war der Clichy, glaube ich. Ja, der Außenverteidiger. Ich hab auch gedacht, was macht der denn?
Ja,
hat er gedacht, das ist Abseits?
Das weiß ich nicht. Selbst der, du kannst doch nicht sagen, ja, Mai, also ich denke jetzt mal, ist Abseits. Er hat dann so rübergeguckt und dann mit den Schultern so gezuckt. Und der Müller macht's einfach total geil. Schirmt den Ball dann noch mit seinem rechten Fuß einfach ab, dass der Torwart nicht hinkommt und läuft vorbei. Also es war so gut.
Ich habe gedacht, ich gehe kaputt. Ich habe auch noch selten gesehen, dass der Müller sich so freut. Der ist so abgegangen.
Ja.
Das war so ein geiles Ding hier. Wahnsinn. Und dann ein paar Minuten später, Robben gleich noch mit dem Tor mit rechts. Also da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los?
Was denn jetzt
Welt los, auf dem Kopf, ich drehe durch.
Ja, der hat vorher auch mal noch eine Flanke mit rechts geschlagen.
Ja.
Aber das Tor war auch mit rechts. Wir schießen tatsächlich relativ häufig mittlerweile Tore aus diesem komischen Winkel. Das war ja auch Müller gegen Wolfsburg so.
Ja, ja.
Der hat zwar einen geeigneten rechten Fuß. Soll ich mal gemein sein?
Ja, natürlich, du bist eh immer gemein.
Und zwar... den Pass, den Müller von Dante gekriegt hat, der zum Tor geführt hat. Stell dir mal, ersetze mal Müller mit Gomez. Was wäre passiert?
Was wäre passiert? Also Gomez hätte den Ball angenommen, hätte einen Flickflack gemacht, hätte den Torwart elegant umspielt, hätte den Ball hochgelupft und mit einem Fallrückzieher an die Latte, um ihn dann mit einem Flugkopfball reinzutun.
Das ist Möglichkeit A. Möglichkeit B ist, Gomez stoppt den Ball, er springt ihm 2 Meter weit weg und der Torwart hat den Ball. Nein. Oder er läuft ins Aus.
Also dieses Gomez, Achtung, Anglizismus, Bashing, das regt mich auf. Erinnere dich zum Beispiel letzte Saison an das unglaubliche Tor von Gomez gegen Bayer Leverkusen, wo er durch die gesamte Abwehr durchgeht wie ein heißer Säbel durch einen Pfund Butter.
Ja, genau.
Jeder hat da seine Qualitäten, ich weiß es nicht, eigentlich ist ja auch Thomas Müller nicht der technisch beste Spieler, aber da hat er es einfach geil gemacht.
Herr Müller ist halt einfach der intelligenteste Spieler einfach.
Nee, Philipp Lahm ist der intelligenteste Spieler, sagt der Pep. Philipp Lahm ist so intelligent, sagt der Pep. Würde er Philipp Lahm als Stürmer aufstellen, wäre er der beste Stürmer Europas. Das finde ich auch so geil, solche Aussagen. Aber es ist auch der Wahnsinn. Ich habe mich jetzt an Philipp Lahm auf der 6 schon dran gewöhnt. Ja. Unglaublich, wie der da wieder abgegangen ist. Und als er dann noch seine klassische Lahmgrätsche mit der Hacke. Hier irgendeiner hat auch getwittert, man muss es jetzt mal langsam aufnehmen in die Hall of Fame oder bei Wikipedia, der Hackenangler oder so. Weil das ist so geil, dass wieder der mal reingeht. Er grätscht, aber er grätscht nicht wirklich, weil er ist sofort wieder auf den Beinen. Er grätscht so mit dem
und hat Ball, weißt du, nicht einfach jetzt aus, genau.
Das war so geil.
Und läuft da mit dem Ball und leitet den Angriff ein.
Das waren so Szenen, ich habe gejubelt, weißt du, ich habe gejubelt vom Fernseher.
Ja. Lahm ist echt cool.
Und ich wäre so gerne in Manchester gewesen und ich habe nicht frei bekommen, das nervt mich so. Aber an dieser Stelle, Leute, ich möchte nach Pilsen ins Auswärtsspiel fahren und es gibt eigentlich keine Chance auf Tickets. Bei eBay verkaufen ein paar Idioten ein Ticket für 700 Euro. Falls jemand irgendwoher 2 Tickets aufstellen kann für mich, ich wäre euch ewig zumindest bis zum Spiel verbunden.
Oh, da habe ich, glaube ich, was für dich. Also ich habe jetzt keine Tickets da, aber weil du sagst wegen den Preisen. Und zwar habe ich da einfach mal so bei Facebook zufällig auf Like geklickt. Und zwar ist das die Minga-Ticketbörse.
Okay.
Da schreiben echt ganz oft täglich mehrmals Leute, habe Karten dafür, möchte verkaufen oder tauschen oder so.
Naja, finde ich gut. Aber Pilsen, da gibt es ja nichts. Ja, cool, aber dann schaue ich da mal rein. Vielleicht ist das
ja echt ein guter Tipp. Schau da mal rein. Ja.
Und nach dem 3-0, wir haben das 3-0 ja gemacht in der 59. Minute, hatten wir eigentlich Chance um Chance um Chance und machen halt nicht mehr das Tor. Krassestes Beispiel eigentlich, das Ding von Müller, er kämpft, er holt sich den Ball, er ackert am Boden und nagelt dann an die Latte. Ich kniete schon vom Fernseher und habe nur noch geschrien, geil, geil, geil. Ich war so begeistert.
Ja, da kann man froh sein, dass einfach trotzdem schon so viele Tore gefallen waren. Dann ist das nicht so relevant, gell?
Ja, klar. Das stimmt. Aber dann ging es halt los, dass es eine Einwechslung gab und zwar kam dieser Milner für Nasri. Nasri hatte eh schon keinen Bock mehr und Silva kam halt. Und der Milner hat dann so einen ersten Warnschuss abgegeben auf unser Tor, den hat Neuer gerade noch so gehalten. Und dann, ich will nicht sagen, dass City gedrückt hat, aber sie sind halt stärker geworden und Negredo hat dann das 1-3 gemacht. Und danach haben wir so ein bisschen die Konzentration verloren. Das war ein bisschen schade, weil es war völlig unnötig, das Tor allein schon.
Ja.
Und ja.
Ja, da hätte man sich beinahe tatsächlich nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen, den ganzen tollen Erfolg. Weil stell dir mal vor, es wäre 3-2 ausgegangen oder so. Dann wird man jetzt schon nicht mehr so euphorisch drüber reden und von so einer krassen Demonstration reden. So einfach wäre das dann eben verfälscht worden. Aber ich finde, das steht einem auch tatsächlich mal zu, in so einem frühen Stadion, in so einem frühen Stadium der Saison sozusagen, dann einfach nochmal so, ja, das nochmal kurz schleifen zu lassen und die Konzentration zu verlieren. Wenn das jetzt in dem Finale passiert wäre, das wäre doof. Aber es ist einfach jetzt schon so gut. Und wenn das das letzte Restquäntchen ist, das man noch braucht, dass man einfach die Konzentration bis zum Schluss behält. Und man muss natürlich auch sehen, dass wenn jetzt wieder so ein paar Spieler fit werden, dass man halt dann einfach auch qualitätserhaltender wechseln kann.
Ja.
Dann führt es vielleicht auch dazu, dass da einfach mehr Stabilität am Schluss dann noch mit rein.
Ich wollte es gerade sagen. Was haben wir gemacht? Wir haben Kirchhoff eingewechselt für Schweinsteiger und Shaqiri für Robben, kurz vor dem Tor. Und dann noch Götze für Ribéry. Das waren quasi schon so Mitleidswechsel von uns, weil die ein bisschen Spielzeit kriegen. Und ich gebe dir absolut recht, es wäre, glaube ich, nicht gut gewesen, wenn es jetzt schon zu perfekt gewesen wäre, weil bis dahin war es perfekt. Jetzt hat man wenigstens noch ein paar Anknüpfungspunkte. Jetzt kann man sagen, hey Leute, Konzentration hochhalten, nicht vorher aufhören zu spielen, immer weitermachen, effektiver vom Tor werden und.
Ja.
Und so war das eigentlich ganz gut, dass City noch ein bisschen gekommen ist. Und dann kam es halt zu dieser Notbremse der roten Karte für Jerome Boateng. Ich finde es sehr schade, dass er jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich 2-3 Spiele fehlen wird. Gehe ich mal von aus, es sind jetzt zwar erstmal die unwichtigeren Spiele, aber trotzdem sehr schade, weil er sich gerade in der Form seines Lebens befindet, meiner Meinung nach. Aber wir haben ja Van Beuten, der freut sich auch, wenn er mal wieder spielen darf. Aber die Situation an sich war halt schon wirklich selten dämlich. Ein hoher Ball kommt, Kroos und Kirchhoff stehen sich im Weg. Dante meint, er muss auch herkommen und schon ist halt alles offen. Und Boateng wird in die Notbremse gezwungen, meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich auch so, klar. Auch immer vorher da ein bisschen drum geflaxt haben. Den muss er, den sollte, ja.
Er muss einfach das Risiko annehmen.
Ja.
Er wollte er hat es ja versucht, aber er muss halt riskieren, dass er die rote Karte kriegt, weil es einfach eine wichtige Szene war.
Ja.
Und du musst sehen danach, der Freistoß war ja auch saugefährlich und ging an die Latte. Wäre der reingegangen, das wäre die 86. Minute gewesen. Es gab 3 Minuten Nachspielzeit, glaube ich. Ja, da wäre schon noch was möglich gewesen.
Auf jeden Fall wäre super Action dann nochmal gewesen. Sowas hasse ich immer.
Ja, es wäre eine Farce. Wenn man auf
Abpfiffe warten musste, ist einfach so schlimm.
Ja. Und so war es halt dann doch, obwohl der kleine Wermutstropfen am Ende halt war, einfach ein unglaubliches Spiel. Es wurde ja auch von allen so gelobt, von der englischen Presse, von unseren Verantwortlichen, von unseren Spielern. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals in einem Auswärtsspiel gegen einen guten Gegner, zumindest wurde es vorher so gesagt, einfach eine derartige Leistung gezeigt haben.
Wie war Barca letzte Saison? Wie fandst du das im Vergleich?
Da war ich im Stadion, das war halt irgendwie anders. Da war unsere Ausgangslage schon so gut, weißt du, wir hatten 4-0 gewonnen, die mussten kommen, das war jetzt einfach ein Punktspiel, da war alles möglich, da gab es keine vordefinierten Faktoren und da hatte ich halt einfach erwartet, dass Barca mehr zeigt und die Scharte auswischen oder ausmachen will. Ich fand das jetzt eine noch krassere Machtdemonstration. in einem Spiel, was von null angefangen hat. Und es war halt auch für Pep wahnsinnig wichtig, glaube ich, weil das stärkt natürlich seine Position auch und gibt ihm vor allem eins Ruhe. Er wird jetzt nicht mehr so in Frage gestellt werden, glaube ich. Und das ist gut. Nicht, dass
Genau. Erstens mit dem Titel und zweitens, weil man halt tatsächlich gesehen hat, der macht uns noch besser einfach.
Ja, ich will ja nicht sagen, noch besser, finde ich, kann man jetzt nicht sagen. Es kommt ja darauf an, wie ist man im Mittel. Wir waren jetzt in einem Spiel unglaublich gut, wir waren aber gegen Wolfsburg jetzt nicht so gut. Es kommt ja darauf an, es müssen ja nicht einzige Spiele sein, also einige Spiele, in denen wir unglaublich gut sind. Wir müssen einfach im Schnitt sehr gut sein. Und das muss er noch zeigen. Aber du hast recht, er hat uns auf eine andere Art und Weise richtig wahnsinnig stark und gut gemacht. Und das war ja, siehe das Tor 3-0, wir erobern den Ball im Mittelfeld durch krasses Pressing und machen halt sofort das Tor. Einfach Wahnsinn.
Ja, total unfassbar, was das halt auch einfach für ein Paukenschlag wieder nicht bloß von Bayern war, sondern von dem ganzen deutschen Fußball. Das war der erste Spieltag seit Existenz der Champions League, wo alle vier teilnehmenden Mannschaften, was weiß nicht, ob es überhaupt schon mal vorgekommen ist, gewinnen.
Ja, nee, kam noch nicht vor.
Schalke schlägt Basel in Basel. Bayern schlägt Manchester City, Dortmund schlägt Marseille und Leverkusen, gegen wen haben die nochmal gespielt? Gegen wen hat Leverkusen gespielt?
Haben die nicht gegen
das musst du doch wissen.
Real Sociedad gespielt?
Ja, genau. Oh Gott, genau.
Sorry, ja. Zwar in letzter Minute, aber richtig geil. Also du musst auch denken, was wir jetzt für ein Ansehen haben, auch international.
Ja, hey, du und ich jetzt auch in diesem Moment.
Ja, wir zwei. Ja. Als ich den Tweet von Rio Ferdinand gelesen habe, der hat geschrieben, Pep Guardiola has improved Bayern. A treble winning team. Hard to believe he could have done that, but he has. Great to witness it. Hashtag Pep's way. Hey, ich hatte und habe immer noch Gänsehaut, wenn ich das lese. Wirklich. Ja, zieh dir das rein. Spieler von Manchester United, eine Legende wie Rio Ferdinand, schaut sich unser Spiel an, schreibt great to witness it und ist völlig begeistert, wie wir spielen.
Pep's way.
Das ist doch geil, oder?
Gefällt mir.
Pep's way. Oh, ich habe Gänsehaut. Das ist geil. Ist das geil. Oh Mann, was für ein Spiel. Und was ich auch noch sagen muss, hey, wie geil ist das, was wir fucking Manuel Neuer haben? Oh, scheiß Anglizismus schon wieder. Sorry, dass wir Manuel Neuer haben. Das ist wirklich mittlerweile, Manuel Neuer ist für mich echt mehr Feldspieler als Torwart. Ja. Was der für Pässe spielt, als hätte man ihm verboten, irgendwie rauszuhauen. Spielt die Geistenpässe, du kannst ihn immer anspielen, in jeder Bedrängnis. Er macht das so gut. Sowas ist auf der Welt einmalig, wie der abgeht, der Mann. Der ist jeden Cent wert.
Ja. Ich glaube, man unterschätzt es auch einfach. Weißt du, wenn du nochmal einen zusätzlichen Abwehrspieler sozusagen hast, der als Passstation
dient. Wir haben 11 Feldspieler. Das ist
Gold wert.
11 Feldspieler.
Ja.
Manuel Neuer wirklich unglaublich bei allen Punkten, die man bei ihm anbringt und bei jeder Ultradiskussion über Manuel Neuer. Das ist wirklich, dass wir den haben, das ist der Glücksgriff überhaupt gewesen. Es gibt keinen, der nur ansatzweise vergleichbar ist. Ja. Da können sie alle auf der Linie zeigen, was sie wollen. Wirklich, können sie alle herkommen. Da kann ein Weidenfeller und wie sie alle heißen, Leno, da können sie alle antanzen. Aber das ist die Qualität, die wir brauchen, weil wir so viel Ballbesitz haben, in der Bedrängnis zu ihm hinterspielen und er macht halt einen geilen Pass.
Seine Strafraumbeherrschung ist auch besser geworden.
Ja, oder er macht sowas wie im Supercup gegen Chelsea, einen Flugkopfball an der Mittellinie und er leitet einen Angriff ein. Ja. Wahnsinn. Und passend zum Thema haben wir ein Video für euch. Wir werden es dann verlinken. Einfach mal jede Aktion von Manuel Neuer im Spiel gegen SC Freiburg. Das ist so geil, wie der da mitspielt. Das ist Wahnsinn. Also begeistert mich wirklich extrem. Was für ein Spiel. Unglaublich.
Shabam.
Damn. Geil. Ja. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Zur 50. Ausgabe ein wunderbares Spiel. Danke, danke, danke sehr. Lass uns zu den News kommen. Nico, wie hast du dieses ganze Trara Sammer versus Lahm versus Uli Hoeneß gesehen? Versus Pep?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das so ein bisschen ignoriert. Ich glaube... dass jetzt am Schluss ging es ja dann darum, dass Lahm meinte, das war überhaupt nicht gegen Sammer, sondern er hat so seine eigene Rolle beschrieben. Ich glaube, das stimmt nicht.
Nee.
Ich glaube, da hat er geflunkert.
Glaube ich auch nicht.
Ja.
Glaubst du denn, das ist jetzt alles von professioneller langer Hand geplant gewesen, was die Beteiligten da tun? Oder war das jetzt wirklich ein idiotisches Scharmützel, was über die Presse läuft?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass bei so einer medialen Präsenz und so einer medialen Expertise, die der FC Bayern hat, ja, sowas nicht geplant ist. Das würde mich erschrecken.
Ich glaube, dass viel geplant wird. Ich glaube, das war nicht geplant und wenn, war es schlecht geplant. Und wenn ich eine Erfahrung im Leben gemacht habe, wenn man mal hinter Kulissen schaut, von großen Institutionen, von Firmen, von Vereinen, ich weiß es nicht, da merkt man jedes Mal, ach, die kochen auch nur mit Wasser und da passieren solche Dinge auch einfach. Von dem her glaube ich, ja, es war einfach mal eine bisschen blöde Sache und Sammer hätte sich da meiner Meinung nach auch zurückhalten müssen. Ich finde auf jeden Fall, dass er ein bisschen beschädigt aus der Sache rausgeht.
Ach ja, ja,
aber
das hält ja schon aus.
Ja, ich glaube auch. Er hat auch gemeint, ist alles okay, er darf das und was weiß ich. Kommen wir zum nächsten Dreikampf, Nico. Zlatan versus Pep versus Uli versus Kalle.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe das ja letztens auch schon angesprochen, geht es ja um die Geschichte, dass Zlatan Ibrahimovic und Pep vorwirft, ein super Trainer zu sein, aber eine Pussy sozusagen, ein Weichei ohne Rückgrat.
Anglizismus, und, Nico, stop it. Oh, scheiße. Stimmt.
Oh Mann, wir sind einfach so kaputt. Wir sind einfach zwei total kaputte Menschen.
Hey, let's do the whole podcast in the English language.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, dass wenn man es so sehen möchte und man den Pep auf diese Weise beobachtet und versucht, ihn zwanghaft in diese Schublade zu stecken, dass eigentlich das, was der Herr Ibrahimovic über ihn sagt, schon stimmen könnte. Dass er tatsächlich einfach so ein bisschen eine konfliktscheue Madame ist, die das nicht so mag. Und das ist auch, er ist einfach so super verschämt, wenn er sich unsicher fühlt bei Interviews und so. Und wenn einen halt so eine Gestalt wie Zlatan Ibrahimovic ein bisschen verunsichert, vielleicht ist er dann auch beschämt. Und ich meine, zum Glück hat man Papa Uli, der dann sagt, also komm, du kannst ja nicht mein Kind angeiern, ja, sonst schlage ich zurück.
Wie fand ich aber gut. Muss sein, ja.
Ja, genau. Fände ich aber eigentlich ganz gut. Finde ich sympathisch. Das ist halt Familie, weißt du?
Ja, finde ich auch. Ich finde ja irgendwie, Zlatan hat sich damit auch wieder mal ein schönes Eigentor geschossen mit der ganzen Aussage, weil er sagt ja, Mourinho, der schafft es auf jeden einzugehen, aber ja, wenn der Pep redet, das ist philosophisches Gebrabbel für Fortgeschrittene, zeigt eigentlich im Umkehrschluss nur, dass er ein Idiot ist und einfach nichts checkt.
Ja, also ein bisschen Proll ist er schon, auf aber jeden. Er ist halt schon auch ein von beeindruckender Statur ein Proll. Und vielleicht lässt sich da Pep verunsichern.
Ist halt ein Alpha-Tier.
Ja.
Vielleicht hat sich Pep da verunsichern lassen, ja, gebe ich dir recht. Ich weiß es nicht. Ich fand's lustig und ja, ein nettes Anekdötchen, das Ganze da. Aber ich finde es auch lächerlich, dass das Zlatan da sich überhaupt hinreißen lässt, die ganze Zeit so einen Schmarrn zu erzählen. Auch jetzt, also weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
Er ist einfach ein verletzter Proll, wahrscheinlich.
Ja, genau.
Weißt du?
Er ist jetzt traurig,
ist immer noch
dass er nur
enttäuscht,
bei
dass er
PSG ist.
Oh Mann, aber wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, weißt du, ich muss mich einfach so oft entschuldigen in dieser Sendung. Oh, nicht in dieser Sendung, halt in unserem Podcast, weil ich habe ja auch gesagt, wenn Guardiola kommt, da könnte Robben so ein bisschen die Ibrahimovic-Rolle nehmen und dann so ein bisschen divaös abgiften. Überhaupt nicht.
Hey, du hast doch vorhin
ja,
hast du
stimmt,
gesagt, Nico.
Abgesehen, es geht los. Es geht los. Während den Anfängen. Weil, ich habe vorher gesagt, Robben hat nicht abgeschlagen mit ihm. Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine Bedeutung hat, aber wenn es eine Bedeutung hat oder falls es irgendwann dazu kommt, dass die beiden sich hier anzicken, dann werde ich auf diesen fehlenden Handschlag hinweisen.
Okay.
Ja, mit größtem Vergnügen.
Das ist gut, das gefällt mir.
Genau.
Und jetzt zum Schluss der News noch eine gute beziehungsweise schlechte Nachricht, aber eine Nachricht, die mich einfach dann jedes Mal doch wieder zum Erschaudern bringt. Holger Badstuber hat jetzt endlich sein neues Kreuzband wiederholt ins rechte Knie eingesetzt bekommen. Das war jetzt die vierte Operation am rechten Knie seit Dezember 2012. Ist anscheinend ganz gut gelaufen. er bleibt jetzt erstmal ein bisschen in den USA und kommt dann zurück nach München. Und am schlimmsten finde ich den letzten Satz, wann der Nationalspieler wieder ins Training einsteigen kann, ist hingegen völlig offen.
Ja.
4 Operationen am gleichen Knie. Er hat jetzt darauf gewartet, dass sein Knochen wieder zuwächst, dass man erneut reinbohren kann. Hey. Und er sieht, wie seine Teamkollegen Erfolg um Erfolg feiern, wie neue Leute wie Jerome Boateng zu Stützen in der Mannschaft werden. Also wenn er da psychologisch und das alles gut schafft, dann habe ich wirklich allerhöchsten Respekt vor ihm.
Ich glaube, er schafft es nicht.
Oh Gott.
Ja, und das von mir. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin der größte Bartstuber-Fan aller Zeiten. Ja. Von der ersten Sekunde an. Naja, da gab es bestimmt noch welche, die noch früher waren. Aber die Bart-Legende ist für mich einfach der größte Spieler aller Zeiten. Und ich glaube, er packt es nicht.
Na gut,
ich glaube,
dann
der wird physisch auch nicht mehr auf die Beine kommen.
Das passt.
Der pumpt sich jetzt unfassbar auf. Man muss mal Interviews mit ihm anschauen. Ja. Der ist ein Viech geworden. Aber
ja klar, jetzt hat er halt Zeit für solches Training. Gut, dann versuche ich dich jetzt drauf festzunageln. Glaubst du, dass wir im Jahre 2014 ihn beim FC Bayern nochmal spielen sehen?
Ja, das ist immer schwer zu sagen, ob er vielleicht ein Abschiedsspiel kriegt oder sowas.
Also Lass es mich anders sagen. Ja. Glaubst du, er gehört in der Spielzeit 2014, 2015 zum Stamm vom FC Bayern München?
Nein. Ich glaube, wenn er noch eine Fußballzukunft hat, dann nicht bei Bayern.
Oh Mann, wäre das bitter.
Ja, ich glaube aber auch, der ist kaputt. Ich glaube, das Knie ist hinüber.
Also, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er kann schon noch zurückkommen. Was mir Hoffnung macht, ist, dass sein Kreuzband nicht gerissen ist in einem Fußballspiel, sondern in der Reha. Ich hoffe, dass es dadurch so ist, dass der Riss und die Belastung, die das Knie hatte, dadurch nicht ganz so schlimm war. Aber es ist natürlich schon unglaublich. Aber es haben schon, mein Gott, schau, Philipp Lahm, Nico hat auch schon Kreuzbandriss gehabt. Schauen dir jetzt an.
Ja.
Aber das ist halt auch so, Philipp Lahm ist von ganz anderer Statur. So große, schwere Leute, da sind die Kreuzbänder ganz anders belastet.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass der Philipp hat halt auch da überhaupt keinen Hebel drauf, weißt du? Was hat er eigentlich für ein Kreuzband gekriegt? Ist das irgendwie von einem Toten oder ist das sein eigenes? Ist das aus seinem Hintern transplantiert?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, er hat's von sich selber. Aber
vom anderen Knie
von der, einfach genommen. Nein, von der Patella. Patellasehne wird er da eingesetzt, du. Ja, Napfkuchen, du.
Einfach vom anderen Knie. Und dann.
Er hat das Kreuzband eines Ochsen eingesetzt bekommen. Nein, vor allem, es heißt dann immer eigentlich, dass das neue Kreuzband besser ist, als das alte jemals war. Aber keine Ahnung.
Die sollen einfach so ein Stahlseil da einziehen.
Ich wünsche ihm einfach gute Besserung.
Ja, das auch. Würde mir ja, falls ich irgendwann mal in meinem Leben ein Tattoo tragen würde, was niemals vorkommen würde, würde ich mir Bartstuber auf die Stirn tätowieren.
Nein, mach den Arschgeweih Holger Bartstuber.
Holger.
Genau, Holgi.
Ja, fand den einfach schon immer so gut, aber ich glaube, er ist kaputt.
Oh Gott, es wär so schade. Ich finde, wir brauchen ihn einfach. Ja, wir haben jetzt schön eingeleitet eigentlich in unser tolles Item, für das wir auch schon ein bisschen Kritik bekommen haben, nämlich die Erfolgsverletzung. Aber wir ziehen es weiter durch, weil wir kommen zum ersten Realitätsabgleich. Bam, die Bild-Zeitung gegen Erfolgsfans. Wir wollten einfach nur mal schauen, ob unsere Prognosen gestimmt haben. Und ich habe jetzt mal den Originalartikel rausgekramt vom 31. August 2013, und da hat die Bild-Zeitung in ihrem Artikel angekündigt, dass Mario Götze wieder fit ist im Spiel gegen Schalke 04, spätestens nach der Länderspielpause, ungefähr 3 Wochen Pause. Wir dagegen haben angekündigt, Comeback frühestens am 28.09. gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg war er auf der Bank und jetzt gegen Manchester City hat er gespielt. Wir hatten recht, die Bild-Zeitung hatte Unrecht.
Ja, du bist bei sowas schon gut. Ich habe da tatsächlich relativ wenig beigetragen zu dieser Einschätzung. Da muss ich mich nächstes Mal mehr einbringen.
Ich habe einfach nur geschaut nach anderen Spielern in seinem Alter und mit seiner Größe, die Verletzung hatten. Wie lange sind die ausgefallen tatsächlich? Das war alles, was ich gemacht habe. Bei transfermarkt.de kann man das sehr schön machen. Also ich habe da auch keine Expertise, aber mich nervt es immer, dass das alles viel zu positiv ausgelegt wird im Verletzungsfall und die immer falsch liegen mit ihren Angaben.
Ja, aber auf jeden Fall, fette Props an dich, das finde ich gut.
Ja, schauen wir mal, ob die Einschätzung von der Verletzung von Thiago und Martinez genauso gut ausgefallen sind bei uns.
Ja, finde ich gut.
Alter, wir nehmen die 50. Folge auf und wir sind schon bei über einer Stunde. Ich hätte gedacht, es wird eigentlich eine kurze Folge, aber wir haben so viel gefeiert. Ich habe bald mein Bier schon durch.
Ja.
Weil wir jetzt eine Vorschau machen können, aber wir können nur eine Vorschau machen auf den 5. Oktober 2013. Leverkusen gegen FC Bayern und danach ist schon wieder Länderspielpause. Das eklige Geschwür an dem Arsch des Fußballfans. Mann!
Übrigens, ich glaube, es war die 125.000-Euro-Frage bei Günter Jauch oder die 64.000-Euro-Frage, die hieß vor kurzem, welches war das einzige Spiel oder gegen welche Mannschaft hat der FC Bayern München in der vergangenen Saison als einzige Mannschaft verloren?
Bayer Leverkusen.
Genau.
Jawohl.
Ja, und da hätte man viel Geld gewinnen können. Und deswegen geht man vielleicht mit etwas Vorsicht in dieses Spiel.
Leverkusen wird schwierig. Wir sehen in Leverkusen eigentlich nie gut aus. Wir haben zwar das letzte Spiel gewonnen in Leverkusen 2-1, aber erinnert euch dran, ein absolutes Glückstor haben wir da gemacht, irgendwie angeschossen, dann ist er noch eingegangen.
Ja, die hatten aber im Hinspiel auch Glück.
Ja.
Also es hat sich ausgeglichen.
Die Niederlage war idiotisch. Ja. Aber ich glaube trotzdem, ja, es wird ein schweres oder schwierigeres Spiel. Was mich freut, ist, dass Leverkusen auch die Champions League-Belastung hatte. Weil damit können die nicht so umgehen. Das ist für uns ein großer Vorteil, glaube und finde ich.
Aber auch wieder Leverkusen, weißt du, die sinken gerade momentan bei diesem Zweikampf Bayern-Dortmund einfach so ein bisschen hinten weg medial gesehen. Ich meine, Leverkusen ist nicht auch der Top-Club mit den wenigsten offiziellen Fans und so. Also die sind irgendwie so ein bisschen so wenig betrachtet und so und keiner mag die so recht und die gibt's halt und ja und haben so Sonderregelungen mit ihrem Bayern 04 im Titel und sowas. Aber eigentlich mag die keiner. Und das finde ich schade, weil die haben einfach zum Beispiel mit dem Kiesling einfach so gute Spieler und die sind tatsächlich mit Bayern und Dortmund auf Platz 3, nur ein Punkt hinter uns, gell? Die performen tatsächlich richtig gut.
Mm. Ja, es toll, ist, oder? Ist richtig krass. Ja, Leverkusen, Sammy Hüppje macht das sehr gut, muss man sagen.
Ja, finde ich auch total. Also bin tatsächlich auch überrascht, wobei die diesmal, glaube ich, noch keinen so in der Top-Torschützenliste haben. Sonst ist ja der Kiesling da immer ziemlich weit vorne.
Ja, der scored auch wieder die ganze Zeit.
Kiesling, ja, doch, Kiesling. 5 Tore hat er. Der ist sehr weit vorne. Ja. Sehr schön. Platz 2 sozusagen, wenn man das alles zusammen. Und Platz 1, ich habe es am Anfang der Saison angekündigt, mit ganz vielen anderen natürlich, Stand heute, Anthony Modest von Hoffenheim.
Stimmt.
Der so komisch läuft.
Den hast du so gehypt, gell?
Ja, ich habe es gesagt.
Heute haben wir aber wieder mal alle recht.
Ja.
Die Tante von Ellen twittert übrigens gerade, dass er gehört hat, das Ersatzkreuzband kommt aus der Hüfte. Ich habe nochmal schnell nachgeschaut und entweder kommt es von der Patellasehne, wie ich gesagt habe, oder aus dem Semitendinosussehne hinter dem Kniegelenk. Aber es gibt auch mittlerweile einige Leute, die sich von Toten tatsächlich das Kreuzband einsetzen lassen. Allerdings sei das nicht so gut, weil das sein kann, dass es dann abgestoßen wird, das Kreuzband.
Ist gebraucht.
Genau. Vielleicht kommt es aber auch aus der Hüfte. In ganz besonders schwierigen Fällen wie beim Bandstuber.
Oh Mann. Da wird ein Elefantenband eigentlich.
Ja, genau. Ja, die Länderspielpause wirft uns natürlich zurück, aber gibt uns auch Zeit, dass alle wieder fit werden. Mal gucken, schadet auch nichts, vielleicht verletzen sich auch wieder ein paar Spieler. Kommt ja auch vor. Nico, es war die 50. Folge, es war mir eine Ehre. Ich werde jetzt, weil du kannst gar nicht so schnell bei mir sein, einfach hier diese schöne Flasche Champagner aufmachen, im Raum verspritzen und ächzen. Ich werde mich jetzt nackt
ausziehen. Nein, weißt du was, die heben wir auf. Die heben wir auf für den Champions League-Titel 2014.
Ach, boah, krass. Okay. Es war mir wie immer eine Freude und eine Ehre. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns über 50 Folgen hört und dass wir schon 50 Folgen für euch aufnehmen konnten.
Ja, vielen Dank an alle wir sind ja mehr als 70.000. Ich habe nachgeschaut. Insgesamt haben uns über 1,2 Millionen Leute, wenn man jede einzelne Folge einfach mal so ganz stupide zusammenzählt. Vielen Dank an alle 1,2 Millionen.
Aber 70.000, das sind so viele Menschen, wie in die Allianz Arena reinpassen.
Ja, und 1,2 Millionen sind fast, ist doch München, oder? Wie viele Einwohner in München?
Ja, ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Aber ist ja wurscht. Unglaublich krass.
Ist ja wurscht. Krass. 1,378 Millionen.
Machen weiter auf die nächsten 50, mein lieber Freund. Ciao.
Servus. Auf Wiedersehen. Es war toll. Ciao.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.